euch als Band großartig mit euch Gott anzubeten. Super, ganz stark. Wir befinden uns in der Woche danach. Ein emotional herausforderndes Wochenende liegt hinter uns allen, glaube ich. Und bevor ich in die Predigt einsteige, müsst ihr mir erlauben, einmal noch kurz einen Blick zurückmachen und einen ganz besonderen Dank auszusprechen. Es gibt hier vorne auch noch jede Menge Plätze. Ihr müsst nicht neue Stühle stellen. Hier vorne ist noch ganz viel frei. Oder auch von hinten Stühle nehmen. Ich darf das so weitergeben. Marie-Louise und Fritz haben sich durch das letzte Wochenende sehr, sehr wertgeschätzt gefühlt. Und das war für sie ein großartiger, wenn auch emotional herausfordernder Abschied. Und ich habe von vielen von euch E-Mails bekommen, wo ihr euch bedankt habt. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und ich habe die bekommen, weil ich natürlich viel hier vorne präsent war. Und ich will jetzt das kurz nutzen, um den Dank weiterzugeben an all die von euch, die dieses Fest möglich gemacht haben, die dazu beigetragen haben. Ganz viele von euch haben geholfen, sei es beim Auf- oder beim Abbau, beim Stühlestellen, beim Catering, beim Spülen, beim Putzen, bei der Technik, was auch immer. Ganz viele von euch waren involviert und es ist unmöglich, alle einzeln zu benennen. Ich muss ein paar Leute allerdings namentlich auch nennen, die hier sich reingehängt haben, wie es fast unvorstellbar ist. Man kann heute noch die fantastische Deko bewundern, für die ist Marie-Louise Höhling verantwortlich. Das war absolut, ist absoluter Wahnsinn. Vielen Dank. Und ihr dürft gleich nochmal für alle richtig klatschen. Es kommen noch drei Leute, vier Leute. Diese ganze Festorga mit dem Essen und dem Stühlen und den Tischen und so weiter, das hat Markus Wuttke verantwortet für diese ganze Musik am Wochenende. Das Orchester, die Band, die Bläser, die einzelnen Lieder, das waren Michael Hecker und Ben Belgert. Und neben mir, beziehungsweise ich muss eher sagen vor mir und viel mehr als ich, waren für die Programmgestaltung und Programmplanung Anke und Tobias Henschke und Rabea und ich sozusagen verantwortlich. Und an die gilt ein ganz dickes Dankeschön. Ihr seid ein großartiges Team. Und wenn in 24 Jahren wieder so eine Verabschiedung ansteht mit euch, mache ich das nochmal. So, das musste kurz gemacht werden. Kurzer Blick zurück und jetzt geht's nach vorne. Ich habe mich gefragt, was predigst du heute? Es gäbe ja viele Möglichkeiten. Die Bibel ist ja durchaus ein dickes Buch. Und ich könnte viel dazu sagen, was wir jetzt vorhaben, sozusagen in der Zeit nach Weidemanns. Und was unsere Vision ist für die nächste Zeit und wie vielleicht Andreas Hildebrand, der neue Pastor, auch in die Zukunft schon denkt. Und ja, wir haben uns auch als Gemeindeleitung schon viele Gedanken gemacht. Wir sind da dran, wir sind am Beten. Und das vielleicht ganz nebenbei, ihr könnt bitte, bitte sehr gerne für uns als Gemeindeleitung beten. Nächstes Wochenende werden wir mit Andreas ein Gemeindeleitungsklausurwochenende haben, wo wir uns damit beschäftigen werden, wie geht es jetzt weiter, wie wird die Ausrichtung dieser Gemeinde weiter sein. Bitte betet da für uns, das können wir brauchen. Ich dachte, was predigen ein guter Plan ist, du nimmst eine alte Predigt. Frei nach Spurgeon, eine Predigt, die es nicht wert ist, zweimal gehalten zu werden, ist es auch nicht wert, einmal gehalten zu werden. Und ich habe diese Predigt einmal abends gehalten. Und in dieser Predigt, ich habe die deswegen ausgewählt für heute Morgen, weil da geht es nicht um unsere Ideen, was unsere Vision von Gemeinde ist. Sondern in dieser Predigt, da geht es darum zu schauen, wie sieht Jesus die FEG Heidelberg. Und es gibt eine Stelle in der Bibel, da spricht Jesus über uns. Da spricht Jesus über die FEG Heidelberg. Ja? Jetzt fragt ihr euch, ich dachte, ich hätte die Bibel gelesen, aber bin mir jetzt plötzlich doch nicht mehr so ganz sicher, habe ich diese Stelle überlesen? Vielleicht sagt ihr auch, okay, das wird jetzt mal wieder so eine Übertragung. Da wird irgendwo in der Bibel was über einen super heiligen Menschen ausgesagt Und wir sind dann so dreist und zerren das in unser Leben. Da wird Abraham was versprochen oder Mose oder Jesaja. Und wir sagen, jawohl, und das gilt eins zu eins für uns. Und sind dann enttäuscht, wenn bei uns die Dinge nicht so funktionieren wie bei diesen ganz besonders heiligen Menschen. Und es stimmt, wir übertragen ganz oft. Wir nehmen Zusagen an Menschen für uns in Anspruch. Wir nehmen Herausforderungen an Menschen aus der Bibel für uns in Anspruch. Und das ist legitim. Ist deswegen legitim, weil Gott keinerlei Kraft verloren hat. Gott ist in den letzten 2000 Jahren nicht irgendwie kleiner geworden. Gott ist nicht schwächer geworden. Gott hat nichts an Kraft eingebüßt. Wenn irgendwas kleiner und schwächer und mickriger geworden ist, dann ist es mein Vertrauen, dann ist es unser Gottesbild. Trotzdem heute keine Übertragung, auch wenn das legitim wäre, sondern heute ein Text, wo Jesus über die FEG Heidelberg spricht. Beziehungsweise er spricht nicht über uns, sondern er betet für uns. Die Situation, wir lesen den Text, da heißt es in Johannes 17, als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Johannes 17, die Situation ist folgende. Jesus weiß, er wird bald sterben und Jesus betet. Und in erster Linie betet er hier für seine 12 Jünger. Und vom Prinzip betet er, er sagt, Gott, bis jetzt, die letzten 3 Jahre, habe ich mich um sie gekümmert. Ich habe das alles in die Hand genommen. Aber jetzt ist meine Zeit hier vorbei. Ich werde jetzt gehen und jetzt bist du dran. Jetzt gib du bitte auf sie Acht. Ich bin noch nicht ganz fertig mit ihnen. Die brauchen noch ein bisschen Hilfe. Jetzt bist du dran. Gott, Jesus betet für seine Jünger. Also doch eine Übertragung mal wieder? Nein? Im Verlauf dieses Gebets, dieses sogenannten hohlpriesterlichen Gebets, da kommt die FEG, da kommen wir ins Spiel. Da heißt es, sagt Jesus, ich bete nicht nur für sie, nicht nur für die 12, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Und als Jesus das gebetet hat, da hatte er dich und mich vor Augen. Weil wir sind die, die durch das Wort von denen zum Glauben gekommen sind. Als Jesus das gebetet hat, da hat er uns gesehen. Und was er sagt, das ist wirklich wichtig. Er fasst zusammen, er ist auf seinen letzten Tagen, auf seinen letzten Schritten. Und in diesem Gebet, da bündelt er, da fasst er zusammen, was ihm das Wichtigste ist. Und da müssen wir aufpassen, denn das ist eine spannende Konstellation. Da betet Jesus, der menschgewordene Gott, der von sich sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, ich habe alle Macht. Der betet jetzt zum allmächtigen Gott, zum Schöpfer von Himmel und Erde. Göttlicher geht's kaum. Und die Frage ist, was betet Jesus? Vielleicht müssen wir hier eine kurze Pause machen. Ich würde mal gerne fragen, was würdet ihr denn sagen, was sollte Jesus beten? Ich meine, wenn ihr an unsere Gemeinde denkt, was sollte Jesus sozusagen im Zentrum der Macht sich befindend, Gott betet mit Gott, Gott redet mit Gott, was sollte er beten? Sollte er beten für mehr Leute, dass es jeden Sonntag so voll ist wie letzte Woche? Sollte er beten, Herr, schenkt, dass sie bessere Predigten bekommen? Oder kürzere oder so. Sollte er beten, Herr, schenk, dass die Musik besser wird, dass sie mir da mehr begegnen können. Sollte er beten, schenk, dass sie bessere Leiter bekommen, bessere Hauskreisleiter und bitte bessere Pastoren. Sollte Jesus beten, schenk ihnen mehr Menschen mit sozialdiakonischem Herz. Sollte er beten, Jesus uns schenk, dass es mehr Menschen gibt, die moralisch und ethisch sauber gestrickt sind. Was sollte er beten? Sollte er beten, Herr, Gott, Vater, schenk, dass es mehr Wunder unter ihnen passieren. sind alles gute und richtige Dinge, die ich gerade genannt habe. Aber Jesus, der betet was anderes. Der menschgewordene Gott bittet den allmächtigen Gott für uns als Gemeinde um eine Sache. Er sagt, ich bete darum, dass sie alle eins seien. Spektakulär. Ist erstmal nicht so spektakulär. Als ich das mir so vergegenwärtigt habe, dachte ich, eigentlich fast ein bisschen enttäuschend. Das ist so normal, was er betet. Er betet nicht um Sündfreiheit, er betet nicht um Superheiligkeit, um besondere Vollmacht, sondern Jesus betet um Einheit. Und er führt das dann weiter aus. Er betet, er sagt, ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Warum betet Jesus für Einheit? Ganz einfach, weil er der klügste Mensch war, der je gelebt hat. Weil er weiß, dass das Projekt Gottes, das Projekt Reich Gottes, dass es einer großen Gefahr ausgesetzt ist. Nämlich, dass die Einheit verloren geht. Er weiß, dass die größte Gefahr für das Reich Gottes, und was heißt Reich Gottes? Reich Gottes heißt eine Gesellschaftstransformation hin zu Gottes Willen. Dass sich die Gesellschaft in Gottes Willen entwickelt, dass Gottes Wille uneingeschränkt geschieht. Die größte Gefahr, dass es nicht passiert, die ist, wenn die Einheit verloren geht. Und es ist keine Überraschung, wenn wir sehen, dass Jesus tatsächlich recht hatte. Wir haben heutzutage, es ist schwierig, da genaue Zahlen zu finden. Schätzungen sagen, dass wir zwischen 40.000 und 60.000 Denominationen, christliche Denominationen heute weltweit haben. Und die meisten dieser 40.000 bis 60.000 Gemeindeströmungen, die sagen, wir wissen genau, wie es zu laufen hat. Und ob ihr noch so richtig seid, ich bin mir nicht sicher. 40.000 bis 60.000 Mal Rechthaber, die genau wissen, wie es zu laufen hat. Und die anderen schauen, ob die auch noch in den Himmel kommen. Größte Gefahr für das Reich Gottes, für die Einheit, die bin ich. Weil ich bin ja so ungeheuer wichtig. Meine Überzeugung ist ja richtig. Denn wenn sie nicht richtig wäre, wenn ich davon ausgehen würde, dass sie falsch ist, dann hätte ich ja natürlich eine andere. Deswegen muss zwangsläufig meine Meinung die richtige sein, aus meiner Sicht. Und dieses Denken, das gefährdet Einheit. Und es wird unter anderem auch ganz stark da deutlich, wo wir gute Dinge, zum Beispiel die ich vorhin genannt habe, wo wir diese guten Dinge zu wichtigsten machen. Wenn ich das so sagen darf, das ist total dumm. Gute Dinge, die müssen gut bleiben. Aber die dürfen nicht zu wichtigsten Dingen werden. Das ist nicht gut, aber wir machen es oft trotzdem. Gemeinden trennen sich, spalten sich. Leute verlassen Gemeinden, weil sie eine Gemeinde suchen, die ihr gutes Ding zum Besten macht. Eine Gemeinde, die nicht zu klein ist, die nicht zu groß ist. Menschen verlassen Gemeinden, weil die Musik zu elektrisch ist, weil die Musik vielleicht zu akustisch ist, weil die Predigt zu lang ist, weil die Predigt zu kurz ist, weil sie zu weißbrotig ist, weil sie zu schwarzbrotig ist, was auch immer. Menschen verlassen Gemeinden und Gemeinden trennen sich, weil man Moral plötzlich an erste Stelle setzt und es unterschiedliche Vorstellungen gibt. Und das sind alles gute Dinge. Aber es ist wichtig, dass sie im richtigen Verhältnis betont werden. Diese Punkte, die dürfen nie zentraler Definitionspunkt werden. Wir dürfen nicht versuchen, in Gemeinde das zum Zentrum machen. Denn jeder von uns hat so einen Punkt, der ihm besonders wichtig ist. Und wenn ich versuche, meinen Punkt zum Wichtigsten zu machen und ihr versucht, euren Punkt zum Wichtigsten, was passiert ist? Es reißt uns auseinander, wenn jeder zieht. Wenn jeder zu sich zieht, dann reißt uns das auseinander. Frage ist also, was soll das Zentrum sein? Worin soll denn unsere Einheit bestehen? Das, was Jesus sagt, ist ein bisschen, finde ich, schwierig zu verstehen. Er sagt, so wie der Vater in Jesus ist Und so wie Jesus im Vater ist, genau so sollen sie, also wir, auch in ihnen, in Jesus und Gott eins sein. Das ist ein bisschen ein Wortgewende, so wie ich in ihm und er in mir, so sollen sie in uns. Und wie das genau theologisch zu verstehen ist, habe ich manche Fragezeichen, muss ich zugeben. Ich versuche es mal zu erklären. So wie Jesus und Gott untrennbar miteinander verbunden sind, ineinander aufgehen, so sollen wir als Einheit in ihnen aufgehen. So wie Jesus mal sagt, der Sohn, der tut nur, was er den Vater tun sieht. Das drückt so ein bisschen diese Einheit aus. Jesus hat natürlich nicht den Vater alles tun sehen, aber er wusste, was ist dem Vater wichtig. Und das hat er getan. Wenn wir das auf uns übertragen, diese Einheit, für die Jesus betet, dann heißt das, dass wir gemeinsam das tun, was wir den Vater und Jesus tun sehen. Und ich kann das nicht völlig erklären. Ich habe da selbst bloß so eine grobe Vorstellung, wie diese Einheit geistlich aussieht. Aber ich glaube, man kann das an einem praktischen Aspekt deutlich machen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wer von euch kennt diese Herren und Damen? Wer kennt die? Bitteschön. Sehr gut. Einer kennt die Curling-Nationalmannschaft. Das ist der schon mal im Abendgottesdienst war, als ich die Predigt gehalten habe. Das ist Beschiss. So. Okay, Curling-Nationalmannschaft. Also ich gehe richtig in der Annahme, dass niemand die kannte. Ich meine, wer kennt Curling? Dieses Eisgeschruppe. Also ich hoffe, ich drehe niemand zu nah, aber wen interessiert das, dass Menschen eisblank putzen, damit irgend so ein Stöckchen vorwärts geht? Oder so ein, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. So, ich kenne diese Leute nicht. Habe ich noch ein Bild mitgebracht, das nächste. Wer kennt die beiden? Die könnten vielleicht jemanden kennen. Wir machen gleich mal wieder zurück. Nicht, dass Männer oben ohne, bitte ein Bild zurück. Wer waren die beiden? Jawohl, Beachvolleyball, das war Brink Reckermann. Wer ist das? Vor den Olympischen Spielen letztes Jahr hatte ich keine Ahnung, wer sowohl die Curling-Mannschaft war, als auch wer Brink Reckermann war. Brink Reckermann, Entschuldigung, ich kann es jetzt noch nicht richtig aussprechen. So, aber bei Olympia, da passiert was. Ich kenne diese Leute persönlich nicht. Aber ich sitze vorm Fernseher mit schweißnassen Händen, klopfendem Herz. Rabea, die macht sich schon über lustig über mich, weil ich da so angespannt sitze. Ich sitze vorm Fernseher und juble, ich hoffe und bange mit denen und feuer die an und schrei manchmal, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und mit mir haben das teilweise bei dem Finale vom Beachvolleyball haben das 8 Millionen Leute gemacht. Und die ganzen 8 Millionen, wir alle kennen Brink Reckermann nicht. Wer ist Brink Reckermann? Und die Frage ist doch, was hat uns 8 Millionen vereint? Haben wir alle die gleiche Bildungsschicht gehabt? Ich glaube nicht. Haben wir alle das gleiche Einkommen gehabt? Wahrscheinlich nicht. Alle die gleiche Herkunft? Vermutlich nicht. Alle den gleichen Familienstand? Wahrscheinlich nicht. Alle den gleichen Geschmack? Nein. Was uns vereint, das sehen wir auf dem übernächsten Bild von dem hier, das ist das hier. Was uns vereint, ist die Flagge. Diese Teams, ob Curling oder Beachvolleyball, die spielen für Deutschland. Das ist, was uns vereint. Und die Frage ist, auf Gemeinde bezogen, was ist unsere vereinende Flagge? Was ist das, was uns eins macht? Und es darf nicht der Musikgeschmack sein. Es darf nicht die politische Überzeugung sein, es darf nicht unser Alter, unser Bildungsgrad oder sonst irgendwas sein. Jesus, der sagt nicht, werdet eins. Er sagt nicht, werdet einer Meinung. Er sagt nicht, werdet irgendwie gleichförmig, gleichgebürstet. Nein, er sagt nicht, tickt alle gleich, sondern er sagt, werdet eins in Christus. Eins in Christus. Die Antwort auf die Frage, was ist unsere vereinende Flagge? Das muss Jesus und seine Mission sein. Wenn wir das machen, dann können wir von ganz unterschiedlichen Seiten gemeinsam ziehen. Auf ein Zentrum hin. Und wenn das passiert, dann werden unsere wird unser Kern sich verschmelzen. Dann werden wir zusammenrücken, und ich habe keine Ahnung von Chemie, aber ich weiß, dass eine Kernschmelze ganz viel Energie freisetzt. Oder eine Kernfusion ist vermutlich besser. Wenn wir zusammenrücken, uns in Christus eins machen, dann wird die Welt glauben. Das sagt Jesus, dann wird die Welt glauben, dass Jesus gesandt ist und dass Gott uns Menschen wie ihn liebt. Darum geht's, dass die Welt an Jesus glaubt, dass wir die Liebe Gottes zu uns und anderen erkennen. Unsere Flagge, die uns vereint, die muss Jesus und seine Mission sein. Was ist Jesu Mission? Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für die Gerechten. Ich bin nicht gekommen für die Gesunden, ich bin gekommen für die Kranken. Ich bin gekommen, dass alle Menschen in eine wachsende Beziehung zu Gott geführt werden. Und diese wachsende Beziehung zu Gott, die wird sich sichtbar machen. Denn wenn meine Beziehung zu Gott wächst, dann wird das den Umgang in meiner Familie prägen. Dann wird das Auswirkungen auf meine Moral haben. Dann wird das Auswirkungen darauf haben, was ich mit dem Leid und der Ungerechtigkeit in dieser Welt mache. Jesu Mission ist, die Menschen in eine wachsende Beziehung zu Gott zu führen und so das Reich Gottes auf unserer Welt auszubauen. Das ist der Grund, wofür es unsere Gemeinde gibt. Wir sind, wenn wir an Heidelberg denken, dann sind wir eine Alternative für Nichtchristen. Wir sind nicht in erster Linie eine christliche Geschmacksvariante. Dafür sind wir am Anfang angetreten. Eine Alternative für Nichtchristen. Und es kann leicht passieren, dass wir diese Vision auf den Kopf verlieren, dass wir eher Leute behalten wollen, anstatt Leute zu erreichen, dass wir es uns Christen recht machen wollen und die, für die wir eigentlich da sind, aus dem Blick verlieren. Und wo das passiert, das tut mir leid. Und diese Vision und diese Mission Jesu, da wird es dieses Jahr weiter drum gehen, auch wenn wir bald mit der Apostelgeschichte anfangen. Und auch die nächsten Jahre mit Andreas, das schlägt sein Herz, das weiß ich, da wird es drum gehen. Und wisst ihr was? Vielleicht bedeutet das, dass es manche kleinen Veränderungen in unserer Gemeinde geben wird. Und es kann sein, dass diese Veränderungen dir nicht gefallen, es kann sogar sein, dass sie mir nicht gefallen. Und das ist völlig wurscht. Solange diese Veränderungen unserem Ziel dienen, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, in eine wachsende Beziehung zu ihm gelangen. Solange wir eins in diesem Zentrum sind, dann können uns Unterschiede am Rand, periphere Dinge, nichts anhaben. Wir sollen zu einer Einheit werden. Und zwar nicht eine Kuschelclub-Wohlfühleinheit, sondern dass wir als Kern zusammenrücken, dass wir Einheit in der Ausrichtung bekommen. Und ich bin überzeugt, dass Jesus recht hatte. Wenn wir in ihm eins sind, dann wird es ungeahnte Kräfte freisetzen. Jesus sagt, die ganze Welt wird sehen. Das wird Auswirkungen haben. Dann wird die ganze Welt sehen, dass Gott sie liebt. Das wird Energie freisetzen, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und ich möchte euch einladen, da dabei zu sein, diesen Kern immer neu ins Auge zu nehmen und den zu verfolgen. Ich bin überzeugt, dass für uns als Gemeinde das Beste noch bevorsteht. Und die Frage ist, was kannst du persönlich zu dieser Einheit in Christus in der Ausrichtung beitragen? Ich will euch zum Schluss eine E-Mail dazu vorlesen, die ich diese Woche bekommen habe. Und die beantwortet das sehr gut. Da hat mir jemand geschrieben, das war im Rückblick auf das letzte Wochenende. Ich bin auch sehr dankbar, dass dieser Gott uns auch uns gebraucht und gebrauchen will. Es hat mich zum einen berührt, wie wir unsere Gaben eingesetzt haben, um so eine tolle Verabschiedung zustande zu bringen. Diese verschiedenen Begabungen, die so toll zusammenpassen und sich ergänzen. Zum anderen ist da auch ein bisschen Traurigkeit über diejenigen, die toll begabt sind und sich lieber zurücklehnen und konsumieren möchten. Das war diese E-Mail, die ich bekommen habe. Und die hat mir aus der Seele gesprochen. Ich glaube, es kann was Großartiges passieren, wenn unsere Vielfalt sich vereint in der Ausrichtung auf Jesus und seine Mission. Wenn wir uns die zu eigen machen, dann wird da was Großes draus werden. Und ich möchte euch Mut machen, wo ihr vielleicht manchmal in so einer bewertenden Zuschauerperspektive stecken geblieben seid oder da reingerutscht seid. Ich möchte euch Mut machen, diese Zuschauerperspektive zu verlassen, aufhören zu bewerten, Noten zu verteilen. Wie war es heute? 1 minus, 3 plus, wie auch immer. Aufhören zu bewerten und anfangen, sich zu beteiligen. Ganz egal wo, dass ihr euren Teil dazu beitragt, damit wir besser werden, damit wir immer mehr Jesu Auftrag leben, den Jesus für sich selbst am Anfang seines Dienstes so definiert hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Mein Wunsch ist es, dass wir das gemeinsam leben. Und ich bin dankbar für alle Anregungen von euch. Wenn ihr Ideen habt, was uns in unserer Ausrichtung noch einer machen kann, sprecht mich, sprecht uns als Gemeindeleitung an. Wir freuen uns darüber. Gott segne euch. Amen.